Einen wunderschönen guten Morgen, auch von mir. Von mir nochmal auch. Liebe Grüße, schön, dass du da bist. Schön, dass du heute mit uns Gottesdienst feiern möchtest. Ganz egal, ob hier in der Gemeinde oder im Livestream oder später auf YouTube. Schön, dass du mit dabei bist. Schön, dass du mit uns diesem Gott begegnen möchtest. Wir sind, wie Alfred schon gesagt hat, am Ende der Jakobusreihe angekommen. 7 Wochen haben wir gemacht, 8 Predigten dazu gehört. Alles rund um diesen Brief. Wir haben wirklich in jede Ecke, die der Brief zu bieten hatte, mal reingeschaut. Den Brief so richtig eingeseift, wie es schon im Titel der Predigtreihe mit hieß. Ich hoffe, ihr konntet viel draus mitnehmen aus den Wochen. Ich hoffe, ihr konntet nur im Hauskreis oder in Handouts mal was draus ziehen, ins Gespräch kommen, konntet Jakobus in eure Bibellese mit reinbringen im Alltag und mit uns als Gemeinde diese Reise durch den Jakobusbrief gemeinsam unterwegs sein. Heute ist dann also der letzte Text dran, der letzte Text aus dieser Jakobusreihe, und ich will dir als Einleitung eine kleine Geschichte erzählen, die ist ganz aktuell. Letztes Wochenende habe ich Zeit mit Freunden von mir verbracht. Wir versuchen das immer so einmal im Jahr zu machen, dass wir uns gemeinsam treffen. 6 Jungs zusammen, inzwischen seit mittlerweile auch schon 6 Jahren, schaffen wir es recht regelmäßig, uns einmal im Jahr zu treffen. Und dieses Mal war aber was anders als sonst. Dieses Mal war nämlich der Ablauf für unser Wochenende komplett durchgeplant und durchgetaktet. Sonst war das immer so, dass das hat sich halt mal getroffen und geschaut, wie es irgendwie so geht, was man so machen möchte und sowas. Dieses Mal nicht. Dieses Mal haben wir uns 2 Wochen vorher schon online getroffen und genau überlegt, was machen wir wann. Es war alles im Protokoll aufgeschrieben, wer kommt wann wie an, wer geht wann einkaufen und wann gehen wir hier in den Escape Room, wann besuchen wir da diesen Freund von früher, und alles genau durchgeplant. Und ich muss sagen, es war eigentlich erstaunlich angenehm. Ganz oft am Wochenende kam es vor, dass wir uns gefragt haben, was steht jetzt eigentlich als nächstes an? Ha, was sagt das Protokoll? Kurz nachgeschaut, jawohl, und weiter geht's. Also irgendwie war es auch mal eine spannende Kombi, gerade mit 6 verschiedenen Köpfen, die alle einen eigenen Plan haben, was man jetzt machen könnte. War es ganz nett, wenn es schon durchgeplant war. Um genau das soll es heute gehen, ums Planen. Es ist ja schon so, dass wir Deutschen Leute sind, die sehr, sehr gerne planen. Man muss aber auch ganz ehrlich sagen, die Welt, in der wir leben, gibt uns auch schon viel an Plänen mit, wo irgendwas schon von Plänen einfach festgesetzt ist. Ja? Kannst du dir überlegen, das geht damit los, wenn du in die Schule gehst, dann kriegst du deinen Stundenplan. Dann ist ganz klar festgelegt, wann musst du wo sein und wann lernst du was. Und natürlich gibt es in der Schule noch den Bildungsplan, mit dem dürfen die Lehrer überlegen, ja, was mache ich denn mit den Schülern heute am schönsten? Wenn du in die Schule gehen möchtest oder jetzt später in die Arbeit, dann kannst du natürlich mit dem Bus oder mit dem Zug fahren. Und da gibt es, richtig, einen Busfahrplan und einen Zugfahrplan. Ich weiß, mit dem Zugfahrplan ist es manchmal die Planbarkeit etwas eingeschränkter als mit den anderen Plänen bisher. Wenn du für dich selbst was Neues beschließen möchtest, was du machen möchtest, was du in deinem Leben verändern möchtest, vielleicht willst du gesünder leben, ja, gar kein Problem, dann machst du einen Ernährungsplan. Oder wenn du auch noch Sport machen möchtest, gibt es den Fitnessplan, Abnehmplan, alles ganz wunderbar. Wer ein Haus baut, braucht einen Bauplan, auch ganz üblich. Oder aber du hast für dich zu Hause einen Haushaltsplan, du machst einen Jahresplan. Es gibt die Familienplanung, es gibt den Reiseplan. Also ihr seht, in jedem Abschnitt unseres Lebens können wir eigentlich echt einen ordentlichen Plan ansetzen. Manche Menschen schaffen es aus dem Plan auch, eine wirklich absolute Wissenschaft zu machen. Es gibt diese Geschichte von einer Astronauten-Crew, die mal ins All geschickt wurde, als es die Raumstation noch nicht gab. Da gab es davor noch so eine kleinere. Und weil natürlich es viel gekostet hat, die da hochzuschicken, war das auch genau durchgeplant, nämlich im 30-Sekunden-Takt. Da stand genau fest, ja, jetzt von 8.25 Uhr und 30 Sekunden bis 8.37 Uhr und 30 Sekunden wird das und das gemacht. Tatsächlich hat das einen Streik ausgelöst, das ist der erste Weltraumstreik, den es dann jemals gab. Ich glaube, es war auch der letzte gewesen, weil die Leute gesagt haben, also so durchgeplant möchte ich mein Leben dann irgendwie doch nicht haben. Und selbst im Glauben haben wir aber irgendwelche Pläne, nach denen wir manchmal arbeiten. Ja, wenn jemand neu zu Jesus findet, sagen wir ihm vielleicht auch, hey, guck mal, ich habe da einen Bibelleseplan. Auch ganz wunderbar. Fang doch mal mit dem Evangelium an, dann gehst du weiter zum Brief und dann kannst du auch mal ins Alte Testament zurückschauen. Egal, worum es geht, wir Menschen planen einfach gern. Und dieses ganze Geplane passt irgendwo auch ganz wunderbar in die Zeit rein, in der wir leben. Wir leben ja in der Zeit, in der wir eigentlich über alles verfügen können, in der wir über alles fast schon bestimmen können, was wir machen wollen. Du musst dir mal überlegen, wenn du was Bestimmtes haben möchtest, dann kannst du einfach kurz online gehen, das in irgendeine Suchmaschine eingeben und ein paar Klicks, zack, am nächsten Tag ist es da. Vollkommen egal, was es ist. DIN A3 Papier, doppelseitig, pink bedruckt, mit einseitigem Lochrand, gar kein Problem. Am nächsten Tag ist es da, liegt vor der Tür, ganz entspannt. Wenn du den Plan gefasst hast, du möchtest das haben, dann kannst du das auch haben. Oder willst du jemanden erreichen heutzutage auch gar keinen Stress mehr. Jeder Mensch ist bis zum entferntesten Ende der Welt mit seinem Handy erreichbar, problemlos, einfach kurz anrufen, reinklingeln und fragen, was es Neues gibt. Wenn man irgendwas wissen möchte, musste man vielleicht früher noch den großen Brockhaus im Regal stehen haben, wo man nachschlagen konnte. Und wenn man Glück hatte, war vielleicht auch ein Artikel drin zu dem Thema, was man haben wollte, vielleicht noch mit Bild. Heutzutage gar kein Stress mehr, einfach im Internet eingegeben, was man wissen möchte und 1000 Vorschläge, E-Books, Beiträge, sonst irgendwas. Vielleicht auch ein paar gute Videos, dass man gar nicht mehr selber lesen muss, sondern nur noch zuhören muss. Also heutzutage kann man wirklich alles, was man sich durch den Kopf setzt, mit reinplanen. Wir leben in so einer Zeit, wo ich wirklich als Mensch über fast alles verfügen kann, was ich haben möchte. Es gibt dabei aber doch eine Ausnahme. Es gibt ein was, worüber du nicht verfügen kannst und auch niemals verfügen können wirst, egal wie viel du versuchst, und das ist Gott. Du als Mensch kannst nicht über Gott verfügen. Du hast Gott nicht in der Hand. Du hast es nicht in der Hand, ob Gott zu dir spricht. Du hast es nicht in der Hand, ob er dein Gebet erhört, wenn du ihn bittest. Gott bleibt Gott und Gott bleibt in dem Punkt souverän. Du kannst ihn da nicht irgendwie groß steuern. Nicht du hast ihn in der Hand, er hat dich in der Hand. Das hört sich in der heutigen Zeit manchmal für manche Leute schon fast ein bisschen hart an, weil wer möchte denn schon in der Hand irgendwo sein? Aber ich finde, wenn man sich weiterdenkt, stell dir mal vor, du bist in irgendeiner gefährlichen Situation, in irgendeiner Gefahr. In welcher Hand möchtest du dann sein? Möchtest du dann in der Hand von deinem Nachbarn sein, in der Hand von irgendeiner Regierung, in der Hand von einer großen, riesigen Firma? Oder möchtest du in der Hand deines Gottes sein? In der Hand von dem Gott, der sein Volk Israel seit Jahrtausenden immer wieder beschützt und wieder aufbaut? In der Hand von dem Gott, der für dich gestorben ist? Ist es nicht eigentlich ganz angenehm zu wissen, dass man in dieser Hand geborgen sein kann? Bei allem, was wir uns so vornehmen, im Letzten hat es doch Gott in der Hand. Alle coolen Pläne, die wir machen, haben keine Garantie, weil Gott hat es in der Hand. Und bevor wir gleich gemeinsam zum letzten Mal in den Jakobusbrief reinschauen, möchte ich gern noch beten. Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir heute aus den Texten, die du uns im Jakobusbrief gegeben hast, von deiner Weisheit profitieren können. Dass wir was von dir mitnehmen, was du uns da gezeigt hast. Ich will dich bitten, dass du uns zeigst, was es heißt, mit dir zu leben, was es heißt, mit dir zu planen. Jesus, ich will dich bitten, dass du uns immer wieder zeigst, dass du der Mittelpunkt in unserem Leben bist, dass du die Konstante bist, dass wir nicht dich bestimmen, sondern dass du uns in der Hand hast. Und Jesus, ich danke dir, dass wir wissen, dass du bei uns bist, dass wir mit dir zusammen diesen Gottesdienst feiern dürfen. Amen. Ja, um das Planen geht es auch in dem Bibeltext, der heute in Jakobus dran ist, und wir starten mal rein. Ich habe ihn euch auch hier oben an der Wand mitgebracht. Wer ihn selber aufschlagen möchte, Jakobus 4, die Verse 13 bis 17, und ich lese einfach mal auch vor. Passt auf, wenn ihr behauptet, heute oder morgen werden wir in eine bestimmte Stadt gehen und ein Jahr dort bleiben. Wir werden dort Geschäfte machen und Gewinne erzielen. Woher wollt ihr wissen, was morgen sein wird? Euer Leben gleicht doch dem Nebel am Morgen. Schon nach kurzer Zeit ist er wieder verschwunden. Stattdessen sollt ihr sagen, wenn der Herr es will, werden wir leben und dieses oder jenes tun. Nun aber seid ihr stolz auf eure eigenen Pläne. Doch solche Angeberei ist durch und durch schlecht. Denkt daran, wer das Gute kennt und es nicht tut, der macht sich schuldig. Ich behaupte mal, Jakobus spricht hier gar nicht gegen gute Planung. Jakobus hat eigentlich gar nichts gegen gute Planung. Er warnt aber und er warnt ganz, ganz deutlich davor, dass wir uns nicht in so einer trügerischen Sicherheit wiegen sollen, dass wir nicht anfangen sollen, uns darauf auszuruhen, wenn wir irgendwas geplant haben. Scheinbar gab es in den Gemeinden, in denen der Jakobusbrief angekommen ist, wo so ein paar christliche Händler oder Geschäftsleute, die hier ihre ganz normale Jahresplanung gemacht haben, und Jakobus spricht das Ganze in diesem Text dann auch an. Ich weiß nicht, findest du dich in dem Text vielleicht irgendwo wieder? Ich nehme doch mal an, dass du deine Geschäfte und Termine, deine Semester, Klausuren, Prüfungen, die du in der Schule oder im Studium hast, deine freien Tage und Urlaube doch irgendwo auch planst. Ist ja ganz normal, dass man sowas einplant. Und trotzdem gibt es manchmal witzigerweise bei Christen gerade so ein subtiles Misstrauen dem Planen gegenüber, dass man sagt, ah, warum denn Pläne setzen, es kommt ja doch irgendwie so, wie es halt kommt. Ich glaube aber, und das ist, finde ich sehr spannend, dass auch geistiges Wachstum auch auf Initiative und Planung mit beruht. Hätten wir den Jakobusbrief so gründlich gelesen, wie wir es die letzten 7 Wochen gemacht haben, ohne einen Bibelleseplan, ohne ein Begleitheft dazu? Oder wenn es um Veränderung und Wachstum in der Gemeinde geht, dann sagt man vielleicht, dass allein Gottes Sache ist und nicht planbar. Aber ist es allein Gottes Sache? Benutzt Gott nicht Sachen oder tut Gott nicht Sachen durch euch, durch sein Bodenpersonal? Sind wir da nicht auch mit drin und werden von Gott in seine Pläne mit reingezogen? Wir müssen, glaube ich, noch weiter reinschauen, wenn wir wissen wollen, was Gott so übers Planen denkt. Jesus selber spricht auch mal vom Planen in Lukas 14, den lese ich euch auch mal vor. Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es auszuführen? Damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann es nicht ausführen, alle, die es sehen, anfangen, über ihn zu spotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und kann es nicht ausführen. Oder welcher König will sich auf einen Krieg einlassen gegen einen anderen König und setzt sich nicht zuvor hin und hält Rat, ob er mit 10.000 dem begegnen kann, der über ihn kommt mit 20.000. Jakobus sagt, wenn wir der Meinung sind, all unsere Pläne werden gelingen, dann ist das eine massive Überheblichkeit. So einfach ist es nicht, das ist eine Fehleinschätzung. Und Jakobus sagt den Planern auch ganz klar, hey, ihr wisst ja nicht mal, was morgen sein wird. Ich glaube, ja, wir müssen Pläne machen für heute und auch Pläne für morgen, aber die Frage lautet immer, wie und mit welcher Absicht? Wie machen wir diese Pläne und mit welcher Absicht machen wir diese Pläne? Wie können wir schon wissen, was morgen ist? Es gibt zwar Menschen, die meinen, sie können uns Prognosen liefern oder Berechnungen, wie nächste Woche das Wetter wird oder noch besser, wie nächste Woche die Börse wird, aber können wir uns wirklich darauf verlassen, dass das so eintritt? Eigentlich müsste es ja ganz leicht sein, den Leuten was über ihre Zukunft zu erzählen. Ich zum Beispiel kann das. Ich kann heute dir gern was für deine Zukunft erzählen, ganz kostenlos, ganz umsonst. Ich garantiere dir heute, du wirst irgendwann sterben. Das ist die eine Garantie, die kann ich dir immer geben. Ich weiß, das ist keine schöne Garantie, die klingt so ein bisschen pessimistisch. Es ist trotzdem irgendwie passend. Heute ist im Kirchenjahr Totensonntag, der schönere Name irgendwie Ewigkeitssonntag, weil wir als Christen auch wissen, hey, nach dem Tod geht es nicht in die Ewigkeit. Also wenn ich sage, ich gebe dir eine Garantie, du wirst irgendwann sterben, ich kann dir auch dazu sagen, hey, ich gebe dir die Garantie, du wirst irgendwann in der Ewigkeit mit Gott sein. Jakobus spricht genau das auch in Vers 14 an. Wenn er das sagt, euer Leben ist wie dieser Nebel, euer Leben ist wie so ein Rauch, der ganz kurz erscheint und dann wieder verschwindet. Jakobus sagt das so ganz klar, denk auch mal an dein Verfallsdatum. Bei allen Pläne-Schmieden, denk daran, du bist eigentlich nur so ein Rauchwölkchen, nur so ein Nebelwölkchen. Jakobus hat nichts gegen das Pläne-Machen, nichts Besonderes. Er hat nur was dagegen, wenn wir mit so einer Anmaßung planen, wenn wir planen und meinen, wir wüssten alles jetzt ganz genau und so wird es auch passieren. Wir haben alles in der Hand. Und ich habe dir heute mal zwei Irrtümer mitgebracht, wie Planen nicht geht. Und der erste Irrtum ist genau dieser, nämlich zu glauben, ich habe alle Faktoren in meiner Hand. Jüngere Leute, und da schließe ich jetzt mal ganz frech mich noch mit dazu ein, glauben, sie hätten alles in der Hand, könnten alles machen, wie sie wollen, sind von nichts irgendwie groß abhängig. Aber spätestens, wenn es dann mal mit dem Beruf losgeht, mit einem Partner, mit Ehe oder mit Kindern, dann merkt man, ach okay, also wirklich alles in der Hand habe ich doch nicht. Plötzlich habe ich nicht mehr in der Hand, ob ich diese Nacht durchschlafen werde oder nicht. Das ändert sich dann auch ganz plötzlich mal. Oder wenn man krank wird, kann man auch merken, hey, also in der Hand habe ich jetzt nicht, ob ich gesund werde oder nicht. Pandemie und Krieg der letzten Jahre haben uns auch gut gezeigt, dass wir nicht alles in der Hand haben. Es brechen plötzlich mal Sachen weg. Dinge werden teurer und was früher selbstverständlich war, ist es heute plötzlich nicht mehr. Alles Pläne machen ist schön und gut, aber wir müssen uns bewusst sein, letztendlich haben wir es nicht in der Hand. Stand auch schon so in Sprüche 19, Vers 6, ein Mensch kann seinen Weg planen, seine Schritte aber lenkt der Herr. Im Letzten hat es Gott in der Hand. Und ich finde, es ist cool zu wissen, wenn man Gott kennt und weiß, dass er es gut mit einem meint. Wenn man weiß, Gott meint es gut mit mir, dann ist es schön zu wissen, Gott hat es in der Hand. Gott ist der, der letztendlich die Hand drüber und drunter hält. Der zweite Irrtum, den ich dir mitgebracht habe, ist folgender, der zu glauben, es geht um meine Planung. Manche Leute erzählen dir vielleicht, wie die Kaufleute, von ihren ganz tollen Plänen, ja, wir haben uns dieses und jenes überlegt, haben jetzt das und das vor, aber es geht ja gar nicht um die Planung. Es geht darum, das Ziel zu erreichen. Am Ende des Tages geht es nicht darum, ob du dir in deinen Kalender eingetragen hast, dass du Zeit mit deiner Familie verbringen möchtest oder mehr Bibel lesen möchtest. Wenn es im Kalender drin steht, bringt es nichts. Du musst es auch gemacht haben. Du musst es auch wirklich durchgezogen haben. Am Ende zählt nicht die Planung. Am Ende zählt, ob du am Ziel ankommst. Jesus erzählt mal eine Geschichte von zwei Söhnen, die kannst du nachlesen, Matthäus 21. Diese beiden Söhne, die haben einen Vater und der Vater hat einen Weinberg. Und der Vater geht zum ersten Sohn hin und sagt, hey, geh heute in den Weinberg arbeiten. Und der Sohn hat überhaupt keine Lust darauf und sagt, nö, möchte ich nicht, mache ich nicht. Aber irgendwann kriegt er sich doch noch rum und geht in den Weinberg. Und der Vater geht auch zum anderen Sohn, stellt ihm die gleiche Frage und der zweite Sohn antwortet, jawohl, mache ich, gar kein Problem, ich gehe in den Weinberg arbeiten. Aber er tut es nicht. Er bleibt zu Hause sitzen. Und Jesus fragt, welcher von den beiden hat gemacht, was der Vater wollte? Richtig, der Erste. Auch wenn der andere zwar gesagt hat, er macht's, wirklich gemacht hat es nur der Erste. Es kommt nicht darauf an, was wir planen, sondern was wir am Ende auch wirklich erreichen. Es geht nicht darum, was man sich groß vornimmt, sondern es geht darum, was am Ende bei rauskommt. Das waren diese beiden Irrtümer, wie Planung nicht funktioniert. Erstens zu denken, ich habe alles in der Hand und zweitens zu denken, es geht um meine Planung. Und jetzt wollen wir mal gemeinsam noch reinschauen, wie göttliche Planung geht. Und das lesen wir in Vers 15 aus dem Jakobusbrief. Da gibt es den Spruch, wenn der Herr will und wir leben. Das ist es, was darüber entscheidet, ob du in der Welt überhaupt irgendwas planen kannst oder nicht. Wenn der Herr will oder lebt, wenn der Herr will und wir leben, manchmal denkt man sich, ja, das ist so eine alte Weisheit, die sagen Opas oder Omas manchmal, wenn sie nicht mehr so genau wissen, ob man sich nochmal wieder sieht. Aber in diesem Vers steckt, glaube ich, so eine große Weisheit drin. Es schließt wieder an das an, was ich dir gerade schon erzählt habe, dass in deinem Leben nichts sicher ist mit absoluter Gewissheit, außer dass du sterben wirst. Das ist die Gewissheit. Wenn der Herr will und wir leben, wenn das beides eintritt, dann kann man was planen. Ich kann dir nicht versprechen, ob du deinen Job behältst. Ich kann dir nicht versprechen, ob sich eine Finanzlage bessert oder nicht. Das Einzige, was ich dir versprechen kann, ist, dass wir beide sterben werden. Das klingt hart, das hört man nicht gerne, aber die Statistik spricht leider dafür. Also mit einer Wahrscheinlichkeit von 100% werden wir alle sterben. Und ich habe dir auch noch einen Vers dazu mitgebracht, wo es auch steht. Psalm 90, Vers 12 steht es da. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Es macht uns also, wenn wir dem Psalmisten mal glauben wollen, es macht uns klug, es macht uns reifer, wenn wir unseren eigenen Tod mit im Blick haben. Es ist nicht nur so, dass man diesen Vers mal so daher zitiert, sondern da ist wirklich eine tiefe Weisheit drin. Den eigenen Tod im Blick zu behalten, gibt mir nämlich die Fähigkeit, gute und kluge Entscheidungen zu treffen. Warum kriege ich dadurch eine Fähigkeit, gute Entscheidungen zu treffen? Weil jemand, der weiß, dass er jeden Moment sterben könnte, sich für das entscheiden wird, was wirklich wichtig ist. Stell dir mal vor, du lebst nur noch 3 Tage, dann würdest du jetzt auch nicht sagen, okay, ich fange jetzt noch mal kurz einen unnötigen Streit mit meinem Nachbarn an, weil seine Hecke 10 Zentimeter zu hoch ist. Macht man nicht mehr. Hat ja keinen Zweck mehr. Du würdest auch nicht sagen, ach ja, die 3 Tage, die ich noch lebe, da schlafe ich jeden Tag so richtig lange aus, damit ich die Zeit minimal genutzt habe. Du würdest auch nicht sagen, okay, 3 Tage, am besten mache ich noch richtig viele Überstunden. Die lohnen sich nämlich, wenn ich die am Ende behalten habe und stattdessen Zeit mit der Familie verbringe. Naja, also mein Chef muss ich auch glücklich machen, deswegen mache ich mal lieber die Überstunden. Keiner würde das so passieren. Das würde man nicht machen, das würde so nicht passieren. Wenn du weißt, du lebst nicht mehr lange, wirst du die Dinge tun, die wirklich wichtig sind. Mach dir mal Gedanken, wenn du wüsstest, du hättest nur noch 3 Tage zu leben, was würdest du tun? Wie viel Zeit würdest du mit wem verbringen? Mit welchen Menschen? Mit deiner Familie? Mit Freunden? Worin würdest du dich nochmal investieren? Welchen Stellenwert hätte Gott in deinem Leben? Und was wären deine Prioritäten auf diesen letzten Tagen? Ich muss ganz klar dazu sagen, es geht dabei in keinster Weise darum, hier irgendwo eine Angst vor dem Tod zu schüren. Eben weil wir als Christen die wunderschöne Gewissheit vom Ewigkeitssonntag haben. Dass wir wissen, nach dem Tod geht's weiter. Wir haben das ewige Leben. Es ist nicht eine Endstation, bei uns geht's weiter. Vielleicht, wenn wir wüssten, wir hätten nur noch 3 Tage zu leben, würden wir die Zeit nutzen, um noch möglichst vielen Menschen davon zu erzählen, dass es bei Jesus dieses ewige Leben gibt. Wenn du heute merkst, du weißt noch gar nicht, was nach dem Tod auf dich zukommt, du merkst vielleicht, du bist noch gar kein Kind Gottes oder weißt gar nicht, was das heißt, hat dir noch nie jemand erklärt, dann lade ich dich ein, komm auch gerne auf einen von unseren Pastoren zu oder jemanden, der dich hier mit hergebracht hat. Frag die Person einfach, wie man Kind Gottes wird und ihr werdet den Weg finden, dass ihr jemanden trefft, der euch da weiterhelfen kann. Ich möchte dir noch ein zweites Prinzip erklären und das heißt, Gutes geht vor Geschäftigkeit. Ich will noch mal den letzten Vers aus dem heutigen Jakobustext vorlesen. Wer das Gute kennt und es nicht tut, der macht sich schuldig. Ich glaube, wir stehen heute mehr denn je in der Gefahr, unglaublich viel zu tun, sehr beschäftigt zu sein. Man kann gefühlt 24/7 überall irgendwo irgendwas treiben oder machen und das Gute dabei aber vollkommen zu übersehen, es nicht mehr im Blick zu haben. Jesus erzählt eine andere Geschichte, die kennt ihr alle. Es ist die vom barmherzigen Samariter. Da wird ein Mann überfallen, von Räubern zusammengeschlagen und sie lassen ihn halbtot da am Straßenrand liegen. Und dann laufen drei Männer der Reihe nach an dieser Szene vorbei. Die ersten beiden lassen ihn einfach links liegen. Aber der dritte, das ist der barmherzige Samariter, der hilft ihm tatsächlich. Ich will dich einladen, da mit Gott unterwegs zu sein. Es ist nicht immer einfach zu erkennen, welche Entscheidungen wir fällen sollen, wo das Gute und wo das Geschäftige ist, wo das ist, worauf es wirklich ankommt und wo das ist, was Nebensache ist. Ich bin da auch noch sehr am Lernen, aber ich glaube, mit Jesus unterwegs zu sein, dann gilt, wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, mit Jesus zusammen überlegen, was ist das Gute, was ich tun soll? Was ist das, worauf ich gerade meine Priorität legen soll? Was ist Gottes Plan für mein Leben, wenn Gott will und wir leben, wo soll es dann hingehen? Ich möchte es dir zum Abschluss gern noch mal kurz zusammenfassen. Du hast nicht alle Faktoren in deiner Hand. Dein Leben ist kurz und begrenzt. Du kannst gar nicht alles wissen. Du kannst nicht den vollen Überblick haben, was alles ankommen wird. Es geht dabei nicht um deine Planung. Es geht nicht darum, was dein großer Plan ist, sondern du musst deinen Plan auch in die Tat einbringen. Nur von der Theorie wird nichts draus. Es muss auch die Praxis folgen. Wenn der Herr will und wir leben, gilt die Frage, was machst du aus deinem Leben, wenn du weißt, dass es begrenzt ist? Wo steht Gott in deinem Leben und wo sind deine Prioritäten? Und tu das Gute, denn wer das Gute kennt und es nicht tut, der macht sich schuldig. Wir werden die Punkte kurz noch oben an der Wand dran haben und ich darf dich kurz bitten, vorzukommen und ein kleines Instrumentalstück zu spielen, dass ihr noch Zeit habt, darüber nachzudenken. Und dann geht's mit dem Gottesdienst weiter.